Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Ja, willkommen an unsere Zuhörerschaft. Wir freuen uns sehr, euch heute dabei zu haben. Wir haben eine neue Serie von Podcasts gelauncht, und zwar den Data Navigator. Hier wird jede Woche über den Data Act gesprochen, ein europäisches Gesetz, aber dahinter steckt vor allen Dingen das große Anliegen, Datennutzung in Europa neu zu definieren. Mit dem EU Data Act hat Europa einen großen Schritt gemacht. Daten, Industriedaten insbesondere, die Rechte daran werden neu verteilt, sollen fairer, sicherer und effizienter geteilt werden, und das zwar ab dem 12. September. Jede Woche treffen wir uns mit denjenigen, die den Data Act entweder mitkonzipiert haben oder heute sich schon intensiv mit der Einführung beschäftigen. Wir wollen positive Beispiele geben, wie das mit dem Data Act funktioniert, einige Probleme auch ansprechen und damit Hinweise und Tipps geben, wie man in der Umsetzung am besten vorankommt und damit auch zum Erfolg des europäischen Datenraums beitragen. Wir, das sind einerseits ich, Hubertus von Rönne. Ich bin Berater, Strategieberater bei Upgrade, und auf der anderen Seite Martin.
Genau, Martin Schirmacher mein Name, Fachanwalt für Tierrecht bei Herting, Rechtsanwälte in Berlin. Und genau, ja, wer das noch nicht gemacht hat, mag mal auf data-navigator.eu schauen. Da sind auch die Podcasts, die wir da bis jetzt aufgenommen haben. Da wird man auch die ganzen Gäste sehen, die wir so bisher hatten. Alles viele eindrucksvolle Leute, die sich auskennen. Heute setzen wir dem aber nochmal eins drauf. Bei uns ist nämlich Damian Böselager. Die allermeisten werden ihn kennen. Damian ist Gründer der politischen Partei Volt und seit 2019 für Volt im Europäischen Parlament. Und er ist, kann man vielleicht ohne Übertreibung sagen, einer der Masterminds hinter jedenfalls Teilen des Data Act. Hallo Damian, schön, dass du da bist, und vielleicht sagst du noch mal einen Satz zu dir.
Ja, danke sehr für die Einladung und auch für die sehr freundliche Einleitung. Genau, ich glaube, was kann ich noch sagen? Ich habe mich im Industriepolitischen Ausschuss vor allen Dingen auf den Daten Act und den Data Governance Act konzentriert, weil ich die spannend finde, weil die eben eigentlich gestaltende Gesetze sind, wohingegen die anderen digitalen Gesetze, sei es jetzt der AI Act, oder Digital Markets Act und Digital Services Act, eher so der Versuch sind, ex post Dinge zu reparieren. Und deswegen finde ich eigentlich Data Governance Act und Data Act viel spannender und freue mich sehr, mich darüber mit euch zu unterhalten.
Sehr gut. Ja, Überraschung, wir finden es auch spannend. Deshalb machen wir das ja hier Woche für Woche. Wir haben jetzt mit dir hier jemanden, der schon früher als die allermeisten sich mit dem Thema befasst hat und auch das Potenzial erkannt hat. Vielleicht mal als Einstieg, wenn du, ja, wir werden auch noch mal ein bisschen dazu kommen, wie das jetzt alles geworden ist mit dem Data Act. Aber wenn man drauf schaut, was so bisher oder was ihr euch damals gedacht habt, als ihr den Data Act in die Welt gesetzt habt und jetzt so knapp 3 Monate vor wirksam werden, sind wir da on track? Würdest du sagen, das ist so, wie ihr euch das überlegt habt?
Es ist wirklich ein bisschen schwer zu sagen, weil bis jetzt die meisten Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, Leute sind, die sich aus der Frage von Data Compliance damit beschäftigt haben und nicht so sehr aus der Frage, wie kann ich da vielleicht auch eben Revenues oder eben sozusagen zukünftige Umsätze mit generieren. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass da noch mehr passieren wird. Also im Grunde glaube ich, dass wir eine gute Voraussetzung geschaffen haben, aber die Innovation in dem Bereich bleibt noch so, und auch die Begeisterung, würde ich sagen, bleibt noch ein bisschen hinter dem zurück, was ich mir erwünscht hätte.
Ja, vielleicht, du erwähntest gerade, die anderen Gesetze sind eher so Compliance-Gesetze und dir gefällt der Data Governance Act und der Data Act besonders gut, weil sie gestaltende Gesetze sind. Sag doch vielleicht noch mal ein paar Takte zur Entstehungsgeschichte. Du warst von Anfang mit dabei. Was habt ihr euch in der Kommission und im Parlament gedacht, als ihr dort die ersten Schritte gegangen seid?
Es ist eine super spannende Frage, weil ehrlicherweise wir als Legislators, also so im Europäischen Parlament sitzen, sind ja so ein bisschen so, dass wir einfach warten, was aus der Europäischen Kommission kommt, und dann arbeiten wir daran. Und deswegen kann ich so die mögliche ganze Entstehungsgeschichte des Data Acts nicht 100% nachvollziehen, was die Kommission sich ursprünglich dabei gedacht hatte. Also aus meiner Perspektive wurde der Data Act eben irgendwann vorgeschlagen, und da wurde so eine Vision festgesetzt, wie wir eben mit nicht personenbezogenen Daten in der Datenökonomie umgehen sollen für Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. und eben inhärent daraus irgendwie auch Funktionalitäten ableiten. Also um es ganz blöd zu sagen, die große Frage war ja, wenn ich eine Maschine verticke, die aber mit dem sozusagen ihre Funktionalität nur dadurch kriegt, dass sie eben auch mit dem Internet verbunden ist, wem gehören eigentlich die Daten, die da rauskommen? Und das, was die Europäische Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte, hat sich so ein bisschen so angehört wie, ja, Herstellerinnen und Hersteller haben halt ein ursprüngliches Recht darauf, die Daten einfach abzuziehen. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen zusätzliche Rechte für die Eigentümer schaffen, da auch Datenzugang zu haben. Und das war so der Moment, als ich dann sozusagen das Gesetz übernommen habe, nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission, wo ich dachte, so, woher kommt eigentlich diese Grundannahme, dass man als Hersteller immer gleichzeitig der Betreiber eines Gerätes ist, was mit dem, also eines Connected Devices, also eines verbundenen Gerätes ist. Und woher kommt eigentlich die Überlegung, dass man, wenn man gleichzeitig ein Betreiber ist, auch immer Daten einfach abziehen kann, auch ohne Vertragsgrundlage. So, und das ist so der ursprüngliche Kampf gewesen, mit dem wir da uns irgendwie auseinandergesetzt haben. Da kann ich gerne irgendwie zwei Gedanken zu sagen, was wir dann erreichen wollten. Aber also von der Genese her war es, glaube ich, die Frage, die im Raum stand, wir brauchen irgendwie Klarheit, wem Daten gehören, um dann eben eine funktionierende Datenökonomie für nicht personenbezogene Daten zu schaffen.
Sehr schön. Vielleicht, jetzt sagst du immer wir und ich habe so ein bisschen übersprungen am Anfang, dass du ja eine nicht ganz unerhebliche Rolle hattest auf Parlamentsseite, als der Data Act verhandelt worden ist. Vielleicht sagst du da nochmal einen Satz dazu und ihr als Volt, damals hattet, glaube ich, zwei Abgeordnete im Parlament. Wie kommt es überhaupt dazu, dass man da bei so einem ja doch für die Wirtschaft wichtigen Gesetz da mitsprechen kann?
Also es ist so, dass bei jedem Gesetz, was die Europäische Kommission vorschlägt, dann geht das in die beiden Häuser der EU. Das heißt, auf der einen Seite das Europäische Parlament, auf der anderen Seite die zuständige Ratsformation, also wenn man so will, die 27 relevanten Minister. In Deutschland haben wir es da ein bisschen komplexer gemacht, weil dort sehr viele Ministerien mitverhandelt haben, aber egal. Und im Europäischen Parlament geht es in den zuständigen Ausschuss, das ist für uns der Industriepolitische Ausschuss. Und dort werden dann eine Person pro Fraktion ernannt, um an dem Gesetz zu arbeiten. Und von der Fraktion, in der ich sitze, als Volt, nämlich der Fraktion der Greens Eva, wurde ich dann sozusagen, weil ich das auch dafür gekämpft habe, dann ernannt, der Hauptverhandler für die Fraktion zu sein. Und so stellt sich eigentlich so das Kernverhandlungsteam zusammen. Also jeweils eine Person, jede Fraktion. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis und habe es auch immer noch mit der Chefverhandlerin der Konservativen, Pilar de Castillo aus Spanien, die sich einfach gefreut hat, wenn jemand da geschickt drüber nachdenkt. Und bei Digitalgesetzgebung ist es oft so, finde ich, dass die Leute eigentlich über die Fraktionen hinweg gut zusammenarbeiten, einfach weil sie versuchen erstmal ein gutes Verständnis dafür zu schaffen, was eigentlich die Problematik ist und das nicht so klassische sagen wir mal, Links-Rechts-Kämpfe sind. Ja, also sollten Hersteller oder Eigentümer von verbundenen Geräten die Daten auswerten können, ist jetzt nicht so eine klassische so konservative gegen Sozialdemokraten-Frage, sondern es ist eine Frage, wie Marktdesign aussieht. Und deswegen hatte ich dann großen Gestaltungsspielraum mit der Unterstützung der Konservativen und auch der Sozialdemokraten und Liberalen, da dann eben auch viele Gedanken durchzubringen.
Was heißt denn das da in der Umsetzung? Wie muss man sich deine Arbeit da vorstellen? Hast du dann das alleine gemacht? Hast du einen Stab drumherum gehabt? Wie intensiv war die Arbeit an dem Data Act?
Also wie das funktioniert, ist der Gesetzgebungsprozess ist so, dass man irgendwie ein halbes Jahr Zeit hat, bevor man seine eigenen Änderungsanträge einreicht. Also ich sozusagen als für die Fraktion. Dann gibt es ein halbes Jahr, in dem man Kompromisse mit den anderen Fraktionen erarbeitet. Und dann gibt es nochmal ein halbes Jahr, wo man dann sozusagen basierend auf dem abgeschlossenen Parlamentstext sich mit den Mitgliedsländern basierend auf deren Text eben dann streitet. Und was da am Ende rauskommt, ist dann sozusagen das Gesetz. Und das heißt, ich habe das erste halbe Jahr einfach damit verbracht, mich mit sehr vielen Experten auszutauschen, Professoren größtenteils, aber eben auch den verschiedenen Interessen, also den auf der einen Seite den Firmen, die herstellen, zum Beispiel Airbus, auf der anderen Seite den Firmen, die eben Geräte besitzen, sowas wie Lufthansa, und habe dann sozusagen versucht, deren Interessen zu verstehen und dann eine eigene Meinung dazu zu entwickeln, wie dieses Gesetz eigentlich strukturiert sein sollte, auch ein bisschen sozusagen sich loszulösen von dem Kommissionsvorschlag. Und das ist eine sehr kreative und sehr spannende Zeit, in der man wirklich, wenn man viel Deep Thinking, also wirklich nachdenkt, macht, dann wirklich auch Veränderungen bringen konnte. Und das haben wir eben sehr aktiv genutzt. Wir, das waren mein Mitarbeiter Johannes Jänicke, der mittlerweile zum Finanzministerium rübergewechselt ist, aber damals eben mit mir, also sozusagen mein Mitarbeiter war in diesem zuständigen Ausschuss. Und ich dann eben sehr viel gemacht habe, dass wir uns wirklich genau überlegt haben, wie sieht das eigentlich aus. Und da haben wir uns ganz viele Sachen überlegt, die sich jetzt auch im Data zum Glück wiederfinden. Also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen dem Kaufvertrag, der zu einem Punkt T1 einfach sozusagen abgeschlossen wird, und dann dem Betreibervertrag, also im Dienstleistungsvertrag über die Zeit, mit dem das verbundene Gerät dann sozusagen weiter betrieben wird von einem potenziellen Hersteller oder irgendjemand anders. Und allein diese Vertragsunterscheidung hat uns wahnsinnig viel Gegenwind von Herstellern sozusagen gebracht, weil die dann dachten, okay, das ist ja tatsächlich, dann wird ja plötzlich dieses im Moment implizite Geschichte, dass wir einfach ein Gerät verkaufen und unendlich Daten abziehen, plötzlich in Frage gestellt, weil es in eine Art Vertragsgrundlage oder sozusagen, weil es sich auf eine Vertragsgrundlage schützen sollte, sozusagen. Ja, das war schon allein überhaupt die Idee, da eine Vertragstrennung zu machen und zu sagen, natürlich könntest du gleich ein Dokument schreiben, aber diese Verträge müssen dann jeweiligen auch ein paar Anforderungen genügen. Das war schon eine sozusagen Revolution, die aber die Konservativen, wie gesagt, dann auch gerne mitgetragen haben im Europaparlament. Und das Zweite war dann halt eben so die Grundaussage, dass eine Herstellerin oder ein Hersteller jetzt nicht einfach ein Grundrecht hat auf Daten, sondern dass also erstmal jeder Art von Datenpunkt, der mein Gerät verlässt, auch mir zugänglich sein muss. Das war so eine zweite Logik, die tatsächlich, die wir da reinbringen konnten und die meiner Meinung nach auch einen großen Mehrwert für die Datenökonomie bringen kann. Ne?
Und ich glaube, zum letzten Punkt vielleicht.
Entschuldigung.
Gerne. Hallo, bitte.
Nee, ich glaube, als letzter Satz vielleicht noch dazu, also wir hatten nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, sollte es überhaupt geregelt werden? Ja, das wäre dann sozusagen die Idee, ich überlasse es dem freien Markt. Sondern wir wussten, dass was die Kommission vorschlägt, verfestigt die Idee, dass Hersteller einfach grundsätzlich zum Markt, also Zugang zu Daten haben sollten. Und wir hatten jetzt nur noch die Möglichkeit, das zu korrigieren. Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig, das zu sagen. Also wir hatten nicht die Möglichkeit, nicht zu regulieren, sondern wir hatten nur noch die Möglichkeit, das so smart zu regulieren, dass es für uns Sinn ergibt. Und das ist eben auf dieser Vertragsgrundlage und mit dieser Maxime, dass wenn ich ein Gerät sozusagen mein Eigentum nenne, dass ich dann eben auch grundsätzlich ja Recht haben sollte auf die Daten, die aus der Nutzung dieses Gerätes für mich sozusagen an Dritte überwiesen werden.
Ne? Ja, du hast zwei sehr interessante Grundprinzipien angesprochen, die wir jetzt, das sehen wir in der Praxis, durchaus zu Kopfschmerzen bei dem einen oder anderen führen. Das erste ist das von dir angesprochene, die Verpflichtung beim Kauf zukünftig bereits klar zu machen, klar zu artikulieren, was ich als Käufer für Daten mitbekomme, Metadaten, ne, das muss geklärt sein. Das ist schon ein Prinzip, das es so bisher nicht gegeben hat. Das ist schon ziemlich revolutionär, wie du sagst. Gab es da Konsens? Gab es da große Auseinandersetzungen? Ihr habt es ja letztendlich durchgesetzt.
Also ich glaube, die Industrie, also das ist eben das Ding, also wir als kleines Volt-Büro konnten uns halt wirklich komplett theoretisch abstrakt und pragmatisch mit den Firmen gemeinsam überlegen, was wir richtig finden, dadurch, dass wir keine inhärente Interessensvertretung für irgendeine der spezifischen, entweder Hersteller oder Käufer darstellen mussten. Zum Beispiel haben wir auch einen riesigen Schritt auf die Hersteller zugemacht, weil im ursprünglichen Kommissionsvorschlag drinsteht, dass eigentlich alle Daten, die sich im Gerät befinden, auch öffentlich zugänglich sein müssen für den Eigentümer oder die Eigentümerin des Gerätes. Also die haben sozusagen ein Datentransparenzgesetz da versucht noch mit reinzubringen und das ist etwas, was wir abgeschafft haben. Also die Idee, dass ich aus einem Gerät jeden einzelnen Datenpunkt rauslesen muss, das kann man vielleicht irgendwie sektorspezifisch sich überlegen, aber das horizontal zu machen, das war für uns irgendwie nicht sinnvoll. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben so eine Balance gefunden haben, zu sagen so, es geht hier tatsächlich nur um die Daten, die das Gerät verlassen und sozusagen mein Eigentum verlassen und in eine andere Rechtsperson übermittelt werden, nämlich zum Beispiel den Hersteller, dass für diese Daten grundsätzlich ein Zugangsrecht bestehen sollte und dass über diese Daten, wenn sie eben abgezogen werden, ja tatsächlich eine Vertragsgrundlage bestehen sollte, die eben auch definiert, welche Daten das sein sollen. So, das Konsens ist ein bisschen hart, weil es gibt bis heute Firmen, die versuchen, dieses Gesetz wieder abzuschaffen. Wer sich da sehr hervorgetan hat, ist Siemens und noch ein paar andere, die halt grundsätzlich sagen, dass das ein massiver Eingriff ist und Innovationen zerstört und so weiter, weil sie eben typischerweise Hersteller von Connected Devices sind. Und die versuchen das jetzt über den sogenannten digitalen Omnibus als Teil der Simplifizierungsstrategie der Europäischen Kommission eben auch wieder rückgängig zu machen. Es gibt auf der anderen Seite eben Eigentümer von Geräten, denen das viel zu wenig weit gegangen ist.
Wir haben ja in unseren Podcast-Folgen kommt eigentlich keine Folge ohne das Wort Paradigmenwechsel aus. Steht ja auch überall. Und wir beobachten schon, dass in der Praxis sich viele schwer tun damit. Dass es eben, also ja, einfach weil es ja Strukturen aufbricht, die seit vielen, vielen, vielen Jahren, seit es eigentlich Vernetzung gibt, so gewachsen sind. Die Hersteller als diejenigen, die die Dinger herstellen, haben ja technisch in der Hand, einfach zu sagen, wer soll da jetzt eigentlich welche Daten wann bekommen, und das aufzubrechen, also ist schon auch erstaunlich, dass ihr das geschafft habt. Insbesondere, weil ja ein anderer Vorschlag auf dem Tisch lag. Ein Ding, was wir in der Praxis jetzt eigentlich jeden Tag drum kämpfen müssen, dass das dann auch umgesetzt wird. Hast du da, kriegst du da Feedback? Hörst du davon? Weißt du, ob das funktioniert? Also was macht denn Siemens, wenn man sie jetzt fragt, Leute, wir müssen jetzt mal eure Daten haben, unsere Daten haben?
Also ich glaube, was mir wichtig war, war so ein bisschen durch die erste Ebene der Lobby durchzukommen und wirklich mit den Ingenieuren zu reden. Und im Endeffekt ist ja die große Sorge, dass man in irgendeiner Weise proprietäre Daten irgendwie jemand anders zur Verfügung stellt, der damit irgendwie Geschäftsgeheimnisse ableiten kann. Und was wir immer versucht haben, den Herstellern zu sagen, ist, ihr entscheidet doch selber, welche Daten im Gerät selber bleiben. Und in welchem Sophistication-Level ihr diese Daten an euch selber sozusagen als Hersteller auf eure Server überweisen wollt. Das ist eure eigene Entscheidung. So, ja. Und sagen wir mal, bei einem MRT habe ich rausgefunden, dass die finalen Daten eigentlich nicht so wahnsinnig proprietär sind. Das sind einfach Bilddaten, sondern die Daten eins unten drunter, die eigentlich in der Maschine selber sozusagen verarbeitet werden, sind die, die wirklich proprietär sind und die erklären können, wie diese Verfahren im Endeffekt sozusagen programmiert sind. So, ja. Also ich glaube, es ist bei jedem Gerät anders und deswegen war es uns auch sehr wichtig, wie gesagt, eine Balance zu finden zwischen, nein, ihr müsst nicht die Daten, die in eurem Gerät verarbeitet werden, das ist eure eigene Entscheidung, da in irgendeiner Weise veröffentlichen, sondern ihr macht sozusagen das, was das Gerät des Eigentümers verlässt, was dementsprechend sozusagen durch den Eigentümer produziert wurde und was irgendwohin übermittelt wird, diese Daten so. Wie sich das jetzt in der Praxis umsetzt, was mir fehlt, das hatte ich auch, glaube ich, versucht in der Einleitung so ein bisschen anzudeuten, sind, dass Firmen jetzt überlegen, welche Geräte habe ich eigentlich welche befinden sich in meinem Eigentum und was für Daten schicken die eigentlich raus und kann ich mit diesen Daten irgendwas anfangen? B, welche anderen Personengruppen oder Firmen haben eigentlich potenziell Daten, die für mich relevant sein könnten und könnte ich nicht mit denen einen Vertrag eingehen, um da irgendwie Realtime-Data überliefert zu kriegen von denen? Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass mehr Datenaggregatoren, Data Exchanges, was wie ein Stock Exchange sozusagen sich entwickeln. Also beides, ja. Also auf der einen Seite Datenaggregatoren, Leute, die rumlaufen und die Daten versuchen, von verschiedenen Eigentümern zu sammeln, vielleicht über die gleiche Gerätklasse. Und dann eben diese Data Exchanges, wo dann diese aggregierten Daten dann irgendwo vielleicht Marktpreise in irgendeiner Weise hinkriegen können. So, und dafür braucht es aber Use Cases und aktives Nachdenken. Und da ist meine ehrliche Analyse, dass wir da noch nicht weit genug und nicht schnell genug unterwegs sind. Ja.
Also das Wort Innovation taucht ja auch immer wieder in der Begründung auf. Du hast es auch ein paar Mal schon erwähnt. Jetzt hast du ein Beispiel gegeben. Es wird auch immer wieder verwiesen auf neue Geschäftsmodelle, aber auch Startups und Scale-Ups, die davon profitieren sollen. Was würdest du denn sagen, was würdest du denn jetzt wünschen von der EU-Kommission oder auch von den Mitgliedstaaten? Was sollten die denn machen, damit der Data Act entsprechend euren Vorstellungen, den Vorstellungen des Gesetzgebers, dann auch umgesetzt wird?
Was ich in der Europäischen Kommission vorgeschlagen habe, was ich auch Frau Virkkunen sozusagen in ihrer Anhörung als neue Kommissarin versucht habe, irgendwie so ein bisschen abzuverlangen, ist, dass man vielleicht einfach mal eine Ausschreibung macht für die besten Datenaggregatoren und Datenmarktplätze. Um einfach mal sozusagen Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass der Data Act existiert und wie er denn so umgesetzt werden könnte. Und da einfach irgendwie, keine Ahnung, entweder Preisgeld oder Öffentlichkeit oder irgendwie sowas dran zu setzen und zu sagen, so, hey, zeig doch, lass uns doch einfach mal die besten Modelle zusammenbringen, sodass es dann einen Nachahmungseffekt gibt. Das finde ich sinnvoll, weil wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, diesen Markt irgendwie neu zu gestalten, auch in einer Art, dass jetzt nicht einfach die großen Cloud-Service-Provider den übernehmen können, sondern dass man wirklich eine Chance hat auf Innovation. Aber diese Innovation muss halt aus Europa dann eben auch kommen. Und das heißt, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie Märkte sich grundsätzlich entwickeln, egal wo, dann gibt es erstmal sozusagen individuellen Handel auf individuellen Use Cases, der sich dann irgendwann standardisiert und dann erst in so eine Art Maklergeschäft übergeht und dann irgendwann in so eine standardisierte Produkte auf einer Börse sich entwickelt. Und ich glaube, es wäre halt gut, wenn wir an mehreren Orten versuchen würden, das hinzukriegen. Und dafür braucht man halt als allererstes wahrscheinlich auch mal so ein paar richtig coole Use Cases.
Daran arbeiten wir. Ja, wir haben Mandanten, die Use Cases haben oder drüber nachdenken. Aber was ist eben, also gerade das Startup-Thema, da sehen wir auch noch viel Zurückhaltung, weil die Leute einfach nicht sehen, wie schnell, wie sie da, auch wie die Hersteller, an die sie ja dann über die Nutzer der vernetzten Produkte ran müssten, wie die dann reagieren werden, davor da ein Geschäftsmodell aufzubauen, wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen.
Meine Hoffnung war da immer so ein bisschen, dass, also die Idee ist ja eigentlich, dass du sagst, okay, guck mal hier, ich sehe, welche Daten ich jetzt aus so einem standardisierten Datenmarktplatz kaufen kann, das ist sozusagen dann im höheren Market-Sophistication-Niveau so, und dass ich dann zu einem Investor gehe und sage, guck mal hier, ich habe hier einen geilen Algorithmus, den könnte ich wahrscheinlich auf diese Daten anwenden, aber dafür muss ich die Daten kaufen, kannst du mir mit 3 Millionen Euro geben, damit ich mir diese Daten irgendwie für 3 Monate ziehen kann, so. Und dass daraus dann sozusagen die Innovation kommt, weil man halt ein besseres Stahlverarbeitungsprogramm programmieren kann oder wie auch immer. Aber es stimmt schon, dass man dafür irgendwie auf die standardisierten Daten erstmal zugreifen können müsste. Und das ist halt schwierig, solange diese Marktplätze noch nicht existieren. Und das ist schwierig, solange die Use Cases sich halt noch einzeln langsam entwickeln müssen. Ja, ergibt Sinn.
Ja, wir sehen auch große Zurückhaltung innerhalb der Unternehmen, nicht? Also die mittelgroßen Unternehmen, das Thema ist nicht so richtig bei einer Person verankert häufig, ne? Also wer ist für den Data Act zuständig? Ja, das wird dann schnell zu den Juristen geschoben. Da reiht sich das dann ein in eine große Stapel von sonstigen neuen Gesetzen oder es wird zur IT geschoben. Aber eigentlich, wo würdest du sagen, wo sollte das der Data Act denn am ehesten aufschlagen? Wem hast du gesprochen?
Ja, also sagen wir mal ganz einfach, ich würde sagen, es gehört eigentlich unter so ein Business Development CEO-Team, ja. Also wenn ich, gehen wir doch einfach mal so ein paar Use Cases durch. Ja? Der eine ist irgendwie die öffentlichen Busbetriebe. Das ist jetzt nicht der Innovationsort, den man sich so vorstellt, aber die haben natürlich massiv viele Daten, die gerade direkt an den Hersteller gehen. Also Verbrauch von, sagen wir mal, Treibstoff oder eben, keine Ahnung, Bremsfahrer, also egal was da ist, es gibt sicher viele Sachen, da muss man immer aufpassen, was da dann nicht personenbezogen ist und so weiter, kann man sich auch noch überlegen, aber die müssten sich doch jetzt überlegen, okay, was habe ich für Informationen, die ich aus meinem Busnetzwerk zusammenziehe, die ich vielleicht nutzen könnte, A, einfach um meine eigenen Operations zu verbessern oder B, um vielleicht irgendwelche Aussagen für die Stadt zu machen darüber, wo es vielleicht immer zu Engpässen kommt und warum. Ja, und wo die vielleicht auch die Busnutzung zu niedrig ist und so weiter. Also da gibt es irgendwie Daten, die vielleicht von so einem Hersteller, die gerade zum Hersteller gehen und die man vielleicht eben auch anders nutzen könnte. Oder die man vielleicht eben auch als Busnetzwerk, wie heißt das, kommuneigener Betrieb oder so weiter, kommunaler Betrieb, verticken könnte. Auf einer Plattform, um damit dann eben neuen Umsatzstrom zu generieren. Und das ist doch eigentlich eine Aufgabe für Leute, die vielleicht CEOs oder CEOs von diesen Betrieben sind, eben darüber nachzudenken. Ich habe jetzt hier viele Geräte, produzieren viele Daten und ich weiß jetzt, das sind jetzt meine, um es mal simpel zu sagen, meine, um die zu verticken. Dann lass uns doch mal überlegen, wie wir da jetzt Geld draus machen. So, ja? Also ich glaube, was vielleicht nochmal, um so einen Schritt noch zurückzumachen, es gibt viele Initiativen für so Data Spaces in Deutschland ganz besonders, aber auch in Europa insgesamt. Und das ist immer so ein bisschen die Idee, Friede, Freude, Eierkuchen, die Industrie setzt sich brav zusammen und definiert irgendwelche Standards, um dann miteinander irgendwie Daten zu teilen. Und das ist für mich nett und vielleicht funktioniert, Ich glaube, worauf wir ein bisschen aufbauen, ist auf diesen kapitalistischen Trieb, wir wollen Geld machen. Und dafür, dass jemand Geld machen kann, muss man erstmal klären, wem was gehört. Und was wir versucht haben mit dem DataX zu machen, ist eben das Datenteilrecht ganz spezifisch bei dem Eigentümer eines Gerätes zu verankern für die Geräte, die dieses Gerät verlassen, also die Daten, die dieses Gerät verlassen. Und das ist eigentlich die Kernidee. Und dafür muss dann diese Person jetzt oder diese Firmen sozusagen jetzt auch das Interesse entwickeln, das auf der einen Seite sich zu überlegen, welche Daten produziere ich denn, kann ich für den verticken? Und auf der anderen Seite, welche Daten produzieren denn vielleicht andere, die derzeit diese Daten noch nicht teilen? Und wie kann ich die kaufen, um daraus Mehrwert für meine eigenen Operations zu generieren? Das ist ja eigentlich die ganz simple Perspektive, die wir darauf haben. Ja,
ja, ich glaube, dein Busbeispiel ist das Paradebeispiel. Also was wir da jetzt auch sehen, ist im Grunde eine interessante Entwicklung. Also bei den Busherstellern gibt es doch durchaus verschiedene Einstellungen. Einige verschränken eher die Arme und sagen, ist eh noch nicht scharf geschaltet, 12. September, das ist noch lange hin, da machen wir erstmal gar nichts. Andere haben sich schon genau überlegt, welche Daten sind in den Scope und das fällt alles raus, weil es ja auch Trade Secrets, also Geschäftsgeheimnisse gibt und Datenschutz. Aber die Hauptherausforderung, die wir jetzt auch sehen, ist eigentlich auf der Seite der Operators, ne? Da die richtigen Personen zu finden, die sich um das Thema kümmern. Dann gibt es vielleicht jemanden in der Stadtverwaltung, der irgendwie mit Open Data zu tun hat, findet das Thema cool, aber denen gehören die Daten nicht. Die gehören nämlich einem, wie du sagst, kommunalen Busunternehmen. Also wir haben jetzt so eine Gemengelage, in der wahrscheinlich diejenigen, die am meisten Nutzen davon ziehen könnten, gar nicht so richtig wissen, um was es sich beim Data Act handelt. Das ist so der Zwischenstand, würde ich sagen. Status Juni.
Ja, spannend.
Minus 3 Monate.
Also, ja. Es ist spannend, weil diese Frage mit Geschäftsgeheimnissen, ehrlicherweise, also der Data Act war insgesamt eines der belobbiedesten Gesetze, was ich jemals verhandelt habe. Einfach weil da diese beiden Firmeninteressen gegeneinander stehen, also die des Eigentümers, Käufers, wenn man so will, des Gerätes und Nutzers und die auf der anderen Seite der Hersteller. Und das war einfach eine riesige Lobbyschlacht so. Und bei dieser Lobbyschlacht habe ich die ganze Zeit versucht zu sagen, was ist denn das sinnvolle Gesetz und wie können wir es möglichst einfach gestalten, sodass man wenig Anwälte dafür braucht, um das eben zu verstehen. Und leider schieben sich dann doch eben so ein paar von diesen Lobby-Sachen dann irgendwie rein, weil die deutsche Regierung nicht verstanden hat, wie das eigentlich funktionieren sollte. Und irgendwie dann doch den großen Herstellern irgendwie nachgefolgt ist. Und zum Beispiel diese Geschäftsgeheimnisse, das ärgert mich ein bisschen, weil ich finde, Geschäftsgeheimnisse sind ja, das weißt du dann auch besser, Martin, aber nicht so wirklich definiert. Und ich kann irgendwie alles zum Geschäftsgeheimnis deklarieren, weil es niemand weiß, weil wenn ich sagen würde, wäre es ja auch wieder sozusagen bekannt und dann wäre es kein Geschäftsgeheimnis mehr und so. Und deswegen haben wir hier eine riesige Hintertür aus dem Data Act aufgemacht, die ich ganz, ganz schlimm finde. Und was ich mir viel lieber überlegt hätte, ist zu sagen so, das habe ich ja auch vorhin versucht zu sagen, ich habe als Hersteller doch selber die Entscheidung darüber, welche Daten mein Gerät verlassen. Deswegen haben wir auch explizit alte Geräte ausgenommen, wenn man so will, ja. Also ich finde das einfach, wir hätten diese Hintertür niemals mit den Geschäftsgeheimnissen aufmachen müssen. Es gibt IP für da, wo es gebraucht wird und Geschäftsgeheimnisse haben in meiner Meinung nach in sozusagen diesen Data Act eigentlich nichts zu suchen gehabt und es ärgert mich, dass wir da eigentlich fast so eine Carte Blanche ausgestellt haben, dass die Hersteller dann sagen können, ach ja, nee, diese Daten kann ich dir nicht geben, warum nicht? Ja, weil es sind Geschäftsgeheimnisse. Und wieso sind es Geschäftsgeheimnisse? Ja, weil, finde ich, ist so, ja. Okay, dann gibt es jetzt noch irgendwie
Ich glaube, ob das so kommt, wird man sehen. Ich glaube, dass da viele sich erhofft haben, dass das die Carte Blanche ist, von der du sprichst. Aber wenn man dann mal in die Use Cases schaut, muss man schon sagen, also da muss man sich schon sehr verbiegen, ob die Temperatur eines Windrades oder die der Bremsvorgang von einem Bus oder der Verbrauch, wo da das Geschäftsgeheimnis liegen soll. Also ja, dass ich möglicherweise aus sehr, 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 sehr vielen Daten irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann, wie gut ist die Bremse, ja, oder wie ist das Wetter, da mag man dann argumentieren, aber ich glaube, bin da verhalten optimistisch, dass wir da gar nicht, dass das gar nicht so ein breiter Weg raus ist aus dem Data Act. Warum man Anwälte schon alleine brauchen wird, ist das Verhältnis zur DSGVO. Da haben wir ja zuletzt mit dem Jens Ambruck von der Hamburgischen Datenschutzbehörde gesprochen hier in der Runde. Und da sehe ich eigentlich die größeren Schwierigkeiten. Ihr habt ja, ja, auch weil du gesagt hast, naja, dann verticken wir die Daten und so weiter. Ich glaube, dass es viel schwieriger sein wird, zu sagen, dass dort für den Nutzer des vernetzten Gerätes Daten dabei sind, die eben solche mit Personenbezug sind oder welche, die man vielleicht gar nicht so ganz genau trennen kann. Was sind es jetzt für Daten? Ich glaube, da alles in einen Topf geschmissen zu haben ja, da vielleicht gar, manchmal gar nicht differenzieren zu können und dann mit der Gemengelage leben zu müssen, dass sowohl Data Act als auch DSGVO Anwendung finden, ist das größere Problem. Wie kam es denn dazu? Weil wir am Anfang hatten man ja immer so ein bisschen Ahnung gehabt, dass es eigentlich geht's nur um nicht personenbezogene Daten. Das stimmt ja eigentlich gar nicht mehr am Ende.
Das ist eine interessante Frage. Also erstmal sozusagen als Full Disclosure, ich habe natürlich für die Grünen verhandelt, aber alle Daten schutzbezogenen Themen wurden aus dem Innenausschuss von einem anderen grünen Abgeordneten, von Sergej Nagodinski sozusagen. Und ich glaube, eine Sache ist klar, dass der große Erfolg des vorletzten Mandats der Grünen war die Datenschutzgrundverordnung und dementsprechend ist es für die extrem wichtig, das aufrechtzuerhalten. Für mich war klar, wenn Leute Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung haben, dann können sie sich bitte daran aufreiben in dem zuständigen Gesetz, aber bitte nicht über den Data Act versuchen, irgendwie die DSGVO zu schwächen oder zu stärken, ist mir eigentlich egal. Und das war so mein Mantra zu sagen, ich habe hier Lust, mich mit nicht personenbezogenen Daten zu befassen und mit den personenbezogenen Daten oder auch der Verschränkung versuche ich so gut es geht, mich rauszuhalten, so dass so jetzt wird irgendwie im Herbst vielleicht diesen Jahres oder im nächsten Jahr irgendwann die DSGVO vielleicht nochmal angepasst und dann kann man sich dann da irgendwie drüber nachdenken, was man da möchte. Ja. Aber es ist nicht mein Kernbereich. Das ist jetzt nur so als K-Wert vorneweg. Trotzdem hatte ich so ein bisschen für mich verstanden und kannst du vielleicht auch aus anwaltlicher Perspektive sagen, ob du das auch so siehst, dass wir eigentlich im Grunde die ganze Zeit sagen, die DSGVO bleibt unangetastet. Und dort, wo sich DSGVO und Data Act überlappen, kann der Data Act die DSGVO-Auslegung sogar noch ein bisschen verstärken. Ne? Also zum Beispiel, dass du eben jetzt plötzlich, wenn du Eigentümer und Nutzer eines Connected Devices bist, deine Daten nicht nur per E-Mail anfragen kannst und dann so einen riesigen Stapel mit Anhängen kriegst, wie das über die DSGVO ja oft passiert ist, sondern dass es eben real-time sozusagen machine-readable Data gibt, die halt die Möglichkeit gibt, auch als sozusagen, ja, auch personenbezogene Daten, wenn sie eben auch unter den Data Act passen, dann eben schneller zu kriegen. So, ja.
Also, da gibt es sozusagen Verschränkungen. Ganz kurz, Damian, ich glaube, da ist es, funktioniert das parallel auch ganz gut, ne? Wenn der Eigentümer private Person ist, der hat dann sind sowieso die Daten personenbezogen in aller Regel, die da bei der Nutzung des vernetzten Produkts anfallen, dann läuft es wahrscheinlich gleich und dann haben sie tatsächlich die Chance, sich da auch vielleicht gegenseitig zu verstärken und man dann noch ein paar zusätzliche Ansprüche zu generieren. Schwieriger wird es, wenn in unseren Bus-, Auto-, Windrad-Beispielen, da schon wieder nicht mehr, aber wenn da sozusagen Kunden des Eigentümers betroffen sind und deren Daten, ja, weil die eben die Produkte nutzen und dann man da sich das dann vermischt. Aber wir müssen es nicht komplizierter machen, als es ist. Auf jeden Fall gibt es da schon noch ein paar Baustellen.
Ich finde das eine mega spannende Frage. Ich glaube, was wir so ein bisschen rausgehört haben, gibt halt so zwei Bereiche, die schwierig sind. Das eine ist eben, wir können die DSGVO selber in ihrer Wirksamkeit nicht unterwandern über den Data Act. Und das zweite ist, also das heißt, die personenbezogenen Rechte werden immer die Data Act Rechte in dem Fall, den du beschrieben hast, trumpfen, glaube ich. Und das zweite ist, dass wir ja eine horizontale Regulierung über alle Produktklassen hinweggeschrieben haben. Und das heißt, es gilt für den Toaster bis zum Flugzeug, so bis zu Space Rocket, keine Ahnung was. Und ich glaube, wenn man tatsächlich da nochmal überlegt, wo sind dann so die Hauptfälle, zum Beispiel im Automotive-Bereich, wo sowas irgendwie relevant ist, wo du eben viele Kunden hast, die diese Connected Devices fahren und da eben auch viele personenbezogene Daten mit drin sind, das ist dann so ein Bereich, glaube ich, wo man sich das nochmal anschauen muss.
Vielleicht jetzt nochmal auf den 12. September geguckt. Das ist ja nun nicht mehr lange, die Sommerpause sozusagen nur noch und dann geht's los. Die Frage deshalb an dich, was erwartest du? Ihr hattet ja auch auf der Zeitachse genau überlegt, auch, glaube ich, einen Kompromiss gefunden. Es gab eine Karenzzeit. Das Gesetz wurde verabschiedet bereits vor über einem Jahr. 21 Monate ist das am 12. September dann her. Also es gab genügend Vorbereitungszeit. Es gibt auch irgendwo eine Regelung, dass beim Design von Produkten noch ein bisschen mehr Zeit gegeben wird. Aber ab dem 12. ist ja dann scharf geschaltet. Das heißt ja dann auch, dass alle Daten, die ab dem Tag irgendwie fließen, dann anders geleitet werden müssen und vor allen Dingen das Informationsrecht dann auch gilt. Ja, was erwartest du, was da am 12. so passieren wird?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass halt eben bis dahin sich dann eben Innovatoren ausdenken. Also ich habe mir immer überlegt, wenn ich nicht nochmal jetzt hier irgendwie angetreten wäre und Politik machen wollte, dann hätte ich mir schon überlegt, ob ich nicht versuche, in irgendeiner Weise einen Datenmarktplatz oder einen Datenaggregator aufzubauen. Ich hoffe, dass sich viele schlaue Leute das gerade überlegen und dann eben anfangen, Endkunden vielleicht eben auch anzuschreiben oder riesige Poster aufzuschreiben, aufzupacken mit so einem QR-Code, sagen, hey, hast du Lust für deine Waschmaschine, für deine Daten irgendwie 50 Cent pro Monat zu kriegen, so. Also, dass sich halt irgendwie so da diese Innovation auch entwickelt, zumindest jetzt erstmal im Aggregator und Marketplace-Markt und dass es dann eben hoffentlich danach darauf folgend viele Innovationen mit diesen Daten gibt. Das ist die Hoffnung. Aber ich glaube, da muss noch viel passieren.
Und als Unternehmer, sagen wir mal, als vielleicht Geschäftsführer, wenn du das wärst, eines mittelständischen Betriebes, das irgendwie so eine Flotte betreibt, was würdest du da machen jetzt?
Ich würde sofort einfach mal mein Team bitten, mal alle Daten, die aus diesen Geräten herausfließen, zu kategorisieren und zu katalogisieren und dann zu überlegen, okay, was würde es mich kosten, diese Daten A, aufzubereiten, um sie für die Eigennutzung besser zu nutzen zu können und B, wo könnte ich diese Daten verticken, real-time, damit ich da eine zukünftige Umsatzquelle generieren kann. Das ist das, was ich sofort machen würde. Und dann, das, wie gesagt, das Dritte, hatte ich auch schon angesprochen, ist, wen von meinen Wettbewerbern oder sozusagen sonstigen Eigentümern von ähnlichen Geräten oder von komplett anderen Geräten könnte ich mal anschreiben, weil die eigentlich Informationen haben, die meinen Betriebsablauf verbessern könnten. Das ist so das, was ich auch noch machen würde. Halt zu sagen, okay, keine Ahnung, ich fahre jeden Tag an diesem Transformator vorbei. Das ist irgendwie relevant für mich, weil ich der irgendwie vielleicht auch Temperatur misst. Dann könnte ich vielleicht ein bisschen Kosten sparen, weil ich die Temperaturmessung vor Ort habe und weiß, dass ich muss weniger kühlen mit meinem Transporter, der vorbeifährt. Oder keine Ahnung was. Also, dass man sich halt sozusagen ein bisschen vernetzter anschaut. Wer sind denn die Leute um mich herum, die irgendwie eine Relevanz für meinen Betriebsablauf haben, wo ich da eben ja irgendwelche sinnvollen Daten vielleicht eben denen abkaufen könnte. Oder wie auch immer man das dann nennt, Mieten, Licensing oder wie auch immer. Ja,
ja, du denkst da schon sehr weit. Sozusagen noch zusätzliche Daten einsammeln, finde ich einen super Aspekt und vor allem nochmal Aufforderung oder Hinweis oder Idee. Ich glaube, viele tun sich im Moment aber nochmal mit dem Schritt davor schwer, sich genau vorzustellen, was muss ich denn jetzt als Unternehmen machen, um überhaupt an die Daten ranzukommen, die mir ab dem 12. zustehen. Ja, was wir auch im Markt sehen, ist da jetzt auf den letzten Drücker neue Vertragsformulierungen kursieren, die im Grunde einige dieser Rechte, die ab 12. dazu stehen, auch in Frage stellen oder aufgeben. Also ich glaube, wichtig ist, dass da die Unternehmen sich auch klar machen, was heißt denn das Informationsrecht zu wissen, welche Daten überhaupt anfallen. Ja? Nummer eins und Nummer zwei, dann aber auch Zugang zu bekommen. Denn das gilt ja, das gilt ja ab dem 12. Ne? Also das Design muss noch nicht umgestellt werden, aber die Daten, die heute schon vorhanden sind und fließen, ab 12. müssen die geteilt werden.
Ja, also ich glaube, was mir immer hilft, ist ein bisschen sich das auch physisch zu überlegen. So, ja? Was würde passieren, wenn ich die Antenne in dem Gerät, was ich gekauft habe, die irgendwie Daten übersendet oder den Adapter, wie auch immer, einfach abbreche? So, welche Daten fließen dann nicht mehr? Und diese Daten, dann funktioniert wahrscheinlich auch mein Gerät nicht mehr, aber zumindest in den Funktionen, die es zum Connected Device machen. Aber ich glaube, man muss sich wirklich einfach ganz simpel sagen, was sind die Daten, die meine Rechtsperson verlassen und zu einer anderen Rechtsperson übermittelt werden? Und wenn man, es geht nicht um die Daten, die zurückkommen, aber diese Daten, die rausgehen, wenn man das schon mal irgendwie so ein bisschen versucht zu verstehen und dann den Herstellern sagt so, wenn du das jetzt, sag mir doch mal bitte, welche Daten du eigentlich von mir kriegst. Weil sonst breche ich einfach die Antenne ab. Okay, das ist natürlich der Extremfall. Aber sag mir das doch mal bitte, list mir das mal auf und sag mir, welche Metadaten da, und lass uns mal einen Vertrag darüber abschließen, was du eigentlich, also was das eigentlich bedeutet. Kriegst du die umsonst? Oder wie kann ich das eigentlich kündigen, dass du die kriegst? Kann ich die auch an jemanden Dritten überführen, so wie das der Data Act jetzt sagt? Und so weiter, ja. Und die Hoffnung ist natürlich schon, dass ich irgendwo dann auch vielleicht parallele und alternative Betreiber meines Connected Devices entwickeln, die vielleicht nicht der ursprüngliche Hersteller sind, die aber basierend auf den Daten, die das Gerät verlassen, eben noch einen besseren Service anbieten können, bessere Connected Device Functionality anbieten können, als das jetzt vielleicht der derzeitige ursprüngliche Hersteller gemacht hat.
Absolut.
Um es mal hart zu sagen, vielleicht kann ich ja irgendwann mal mit dem Tesla tatsächlich mit dem VWL-Betriebssystem rumfahren, statt mit dem Tesla selbst Driving Car. Ja? Das ist so die Idee.
Ja, ich glaube, die Möglichkeiten gibt's, ja, und diese Zwangsheirat aus Kaufvertrag und Servicevertrag, das ist die halt einfach dadurch technisch manifestiert wird, dass die Hersteller die Einzige sind, die Daten haben, die sie brauchen, die ist nicht zwingend. Und da ist der Data Act natürlich genau der richtige Weg. Ein Satz noch zu dem, was muss ich da als CEO machen? Ich glaube, es fehlt wirklich an den Leuten und an dem Mindset, dann möglicherweise auch an der Zeit. Du brauchst halt jemanden, der darauf Lust hat und der dann auch Ahnung hat und so ein bisschen Fantasie auch hat, auf Datennutzerebene diese Use Cases zu finden, diese Daten zu finden, da ein Interesse zu haben. Aus Herstellersicht, da sehen wir nämlich auch ganz unterschiedliche Sachen. Was würdest du da machen, wenn du Hersteller bist und einfach bis seit Jahren immer diese Daten bekommst?
Ja, ich glaube, ich würde mir mal überlegen, sozusagen, welche Daten kriege ich im Moment und wie kann ich sicherstellen, dass ich die weiter haben darf. Also es ist ja auch möglich, dass ich für zusätzliches Entgelt da in irgendeiner Weise vielleicht auch mir die exklusiven Daten zusichern kann. Also ich könnte theoretisch schon darüber nachdenken, wie ich diese Daten vergüte, dieses Datenzugangsrecht vergüte, es exklusive Datenzugangsrecht vergüte, wenn ich da eben eine Absicherung vornehmen möchte. Was für mich einen wahnsinnig guten Effekt hätte, weil ich plötzlich den Wert von Daten sichtbar machen würde. Ja? Also das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, dann auch steuerlich super interessant ist aus einer Perspektive des Staates. Und genau, das wäre, glaube ich, das eine, was ich mir überlegen würde. Und das zweite wäre, ich glaube, die meisten Hersteller haben tatsächlich, sind irgendwo auch Nutzer von Connected Devices. Also wenn ich zum Beispiel ein Auto herstelle, dann habe ich sehr viele Connected Devices bei mir in der Fabrik stehen. Im Moment ist es schon so, dass die oft exklusiv das Datenrecht über diese Devices haben. Aber auch da sich zu überlegen, ich bin nicht nur Hersteller, sondern auch oft Käufer von Connected Devices, ist, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Ja.
Also ich glaube, wir müssen, wie du es auch am Anfang schon gesagt hast, wir müssen hin zu einem Data Trading. Ne? Also jeder muss eigentlich nicht versuchen, maximal viele Daten mal sich anzusammeln. Das bringt uns überhaupt nichts. Wir müssen uns überlegen, wo wir ganz pointiert sinnvoll Daten nutzen. Und das sind dann häufig nur kleine Teilmengen der Daten. Ne? Und wenn wir da hinkommen, dass da alle miteinander vernünftig reden und auf Augenhöhe miteinander sprechen, glaube ich, dann kommen wir gut weiter. Aber eben, ich glaube auch, das Modell hast du ja hier angedeutet, das sollte wirtschaftlich, das sollte ein Marktmodell sein. Ja, vielleicht nochmal jetzt aus deiner heutigen, du bist jetzt das zweite Mal ins Europaparlament gewählt worden, bist im siebten Jahr, hast da schon viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht da zwei miteinander verwandte Fragen. Welche Bedeutung hat denn der Data Act? Ihr arbeitet ja auch an einer Datenstrategie insgesamt für uns, für euch in Europa. Und wo glaubst du, werden wir in 3 Jahren sein, wenn dann das zweite Mandat endet und hoffentlich ein drittes beginnt?
Das zum Glück erst in 4 Jahren der Fall. Das habe ich noch ein bisschen länger Zeit. Aber also das, ich glaube, was erstmal klar ist, das letzte Mandat war in vielen Bereichen, aber auch in der Digitalpolitik, ein sehr, sagen wir mal, aktiv gestaltendes aus der Politik heraus. Ja? Also wir haben sehr viele Gesetze geschrieben im Digitalbereich, aber eben auch im Green Deal Bereich und so, ist ja hinlänglich bekannt. Und jetzt ist, glaube ich, eher so die Phase, dass man sich überlegt, okay, wie sorgen wir jetzt dafür, dass diese Gesetze tatsächlich einen gesellschaftlichen Mehrwert sowieso, aber eben auch vielleicht einen wirtschaftlichen Mehrwert und einen Innovationsmehrwert generieren können. Das heißt, ich glaube, dieses Mandat erwartet keiner besonders schwerwiegende Datengesetzgebung. Ja? Also um es mal ganz hart zu sagen, es wird eine Datenstrategie nochmal geben. Wir werden uns auch über, wie gesagt, den digitalen Omnibus vielleicht noch einige Sätze nochmal anschauen. Es wird vielleicht ein Öffnen der DSGVO geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich sehe gerade nicht den Bedarf, jetzt sozusagen regulativ wahnsinnig weiter in diesen Markt einzugreifen. Und ich glaube, die Frage ist halt, wie können wir als Europa lernen, jetzt eben diese Prozesse, die ihr gerade begleitet mit den KMUs und so weiter, eben so schnell zu skalieren, dass dann eben vor allen Dingen auch europäische Marktplätze sich entwickeln, weil ehrlicherweise den großen Vorteil, den es ja auch, also was ja auch ein bisschen Grund war für den DGL, den Data Governance Act, also wie ist es, Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google haben ja selber schon Lösungen oft entwickelt, wie Datenmarktplätze aussehen könnten. Und ich glaube, es ist einfach schade, wenn das jetzt nur amerikanisch ist. Ich habe gar nichts gegen amerikanische Firmen oder hatte nichts gegen amerikanische Firmen. Es ändert sich minimal. Dass wir da auch eben in dieses sehr lukrative Businessmodell des Datenmarktplatzes eben auch europäische Wettbewerber hineinkriegen, das wäre mir, glaube ich, ein großes Anliegen. Ansonsten würde ich mir jetzt über die nächsten 3-4 Jahre einfach nur erhoffen, dass sich diese Datenökonomie wirklich so entwickelt, von den 5% Industriedaten, die geteilt werden, bis zu vielleicht eben 40-50% Industriedaten, die geteilt werden, weil ich schon fest daran glaube, dass da ein großer Mehrwert besteht, wenn man Daten, fremde Daten miteinander verschränken kann, und wenn man eben Innovationen auf Betriebssystemen zulässt, die eigentlich darauf gebaut wurden, geschlossen zu sein. Das halte ich für eine super spannende Entwicklung und hoffe, dass wir als sozusagen Legislator da eben die Möglichkeiten finden, das auch zu fördern.
Also von 5 auf 40% hast du gerade gesagt, das ist doch ein super Ziel. Dazu werde ich dann gern nochmal, aber vor allen Dingen auch die Kommission in 2-3 Jahren befragen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Worauf dürfen wir uns denn in der Wirtschaft, in der Gesellschaft einstellen, wenn du sagst, jetzt geht es um Umsetzung? Wird es da Förderprogramme geben? Wie werdet ihr auch helfen oder unterstützen oder zur Seite stehen, wenn es um die Umsetzung dieser doch bahnbrechenden Gesetze geht?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich mir eigentlich wahnsinnig zumindest mal so ein Flagship-Event gewünscht hätte, wo man eben Preisgelder an die innovativsten Datenmarktplätze und Aggregatoren verteilt. Ich glaube, die Kommission ist nicht so ein Riesenfan von diesen Wettbewerben, aber vielleicht auch zu Recht. Also muss man sich irgendwelche anderen Themen überlegen. Ich glaube, die große Frage kommt, wenn wir das zukünftige Digital Europe-Programm neu verhandeln. Also das ist ja sozusagen das Hauptausgabenprogramm der EU, um Digitalinnovationen zu fördern. Da sind so die Digital Hubs, Innovation Hubs gefördert, die es auch zum Beispiel, was weiß ich, Nürnberg und Co. überall gibt. Und ich glaube, wie das aufgebaut werden wird, ist eine wichtige Frage. Und das ist alles Teil des nächsten, jetzt wird's nerdy, mehrjährigen Finanzrahmens, also des nächsten 7-Jahres-Budgets der EU. Da gibt es interessanterweise jetzt am 16. Juli einen Vorschlag der Europäischen Kommission, wie das aussehen soll. Und dann nochmal, also die Details Anfang September. Und da hoffe ich einfach drauf, dass wir eine gute, und das klingt jetzt komisch, aber eine gute Lobby für die Innovatoren dieser europäischen Wirtschaft zusammenkriegen, weil die großen Tanker, sage ich mal, der Industrie sehr gut vertreten sind, die großen amerikanischen Tech-Unternehmen sehr gut vertreten sind, aber die europäischen Innovatoren einfach immer noch so ein bisschen so zersplittert in ein paar Startup- und Scale-Up-Verbänden versuchen, eine laute Stimme zu kriegen. Und ich glaube, da gilt es einfach, dass wir jetzt irgendwie schaffen, da eben ja für gerade solche Förderungen eben auch die richtigen Gelder zur Seite zu schieben und nicht nur für Strukturförderung und Landwirtschaft, sondern eben auch für diese wirklich wichtigen Digitalisierungsprojekte.
Unsere Stimme hättest du dafür oder hast du dafür, das ist vollkommen klar. Bist du denn jetzt dort persönlich entweder bei dem Finanztopf und oder bei dem Omnibus beteiligt?
Genau, also ich glaube, sobald der digitale Omnibus kommt und der tatsächlich Data Act und Data Governance Act anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich verhandle, meiner Fraktion werde, relativ groß, weil das sozusagen meine Kernbereiche jetzt über die letzten 6 Jahre waren. Bei dem mehrjährigen Finanzrahmen ist es so, dass wir ein Kernverhandlungsteam haben aus dem Haushaltsausschuss. Ich sitze auch im Haushaltsausschuss, aber ich gehöre nicht zum Kernverhandlungsteam. Aber dass dann, also abhängig davon, wie der mehrjährige Finanzrahmen strukturiert sein wird, es verschiedene Programme gibt unter dem MFF, die sogenannten Ausgabenprogramme. Und da gehört, gab es mal Digital Europe, da gab es mal The Connecting Europe Facility und also lauter so einzelne Ausgabenprogramme. Aber die Struktur des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens ist noch nicht klar. Und es kann sein, dass die alle subsumiert werden in ein Superprogramm, den sogenannten Competitiveness Fund. Und ob ich dann Verhandler werden würde dieses Superprogramms, ist unklar. Aber ob das Programm überhaupt so existieren wird, ist auch unklar. Warum? Weil Frau von der Leyen seit letztem Herbst eigentlich nur 4-5 Leute daran arbeiten lässt und es wirklich ein Geheimnis darstellt, was sehr ungewöhnlich ist für die EU, wie sozusagen der Vorschlag am 16. Juli aussehen wird. Ja, deswegen kann ich dir heute die Frage nicht beantworten, ob ich und in welchem Teil des mehrjährigen Finanzrahmens ich mitverhandeln werde. Dass ich irgendwo mitverhandeln werde, ist relativ wahrscheinlich, aber genau, das kommt ein bisschen auf die Struktur an.
Damian, wir wünschen dir, aber vor allen Dingen auch allen unseren Zuhörern dabei viel Glück. Also den Zuhörern, glaube ich, wird es genauso wichtig sein wie uns auch, dass du da Erfolg hast. Soweit drücken wir nicht nur die Daumen, sondern auch geben nochmal weiter deine Einladung an unsere Zuhörer. Wir haben gehört, Damian braucht immer guten Input, Innovatoren, die gute Argumente liefern können, glaube ich, sind willkommen. Ich hoffe, euch allen hat das heute hier genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Damian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns nochmal abgeholt hast, was in den Anfangstagen passiert ist, aber auch, was der Ausblick ist. Wir werden alle daran zusammenarbeiten. Wir haben vor allen Dingen eine gemeinsame Vision, das haben wir heute wieder festgestellt, eine gemeinsame Vision, dass wir auf unseren europäischen Werten aufbauend eine digital Wirtschaft brauchen, dringend brauchen. Ne? Und das hast du toll vorangetrieben. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, aber auch deinen Einsatz in Brüssel.
Ja, danke, dass ihr den Data Act so pusht. Das freut mich natürlich mega. Ich hoffe, dass ihr sehr, sehr viele Unternehmen davon begeistert kriegt, dass sie dann sozusagen ein bisschen Kapazitäten aufsetzen, da eben tatsächlich auch die Use Cases zu entwickeln.
Prima. Ja, das ist doch das beste Schlusswort, was wir uns vorstellen können. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, liebe Zuhörenden, bei dem Pushen, bei dem Use Case entwickeln, jede Woche neu gibt es jetzt unter Data Navigator diesen Podcast. Am besten ihr abonniert, dann hilft es dem Podcast und der Sichtbarkeit des Data Acts. Ja, herzlichen Dank. Auch von mir nochmal, Damian, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Alles Gute.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.